Deutschlandfunk.
Kurze Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um sexuellen Missbrauch an Minderjährigen.
Well, President Trump is calling for the release of the Epstein files.
He's now urging House Republicans to support the release of the records in a vote planned for tomorrow.
The president explains this. We have nothing to hide and it's time to move on from this Democrat hoax.
Das Ding ist fast durch. Die Akten zum Fall Jeffrey Epstein sollen komplett veröffentlicht werden. Donald Trump hat dabei über ein Jahr eine ständige Kehrtwende hingelegt. Im Wahlkampf wollte er die Akten erst lautstark freigeben, um es als Präsident dann erstmal nicht zu machen. Am Wochenende war er dann jetzt plötzlich doch dafür. Deswegen steht jetzt eine große Frage im Raum.
Warum hat sich der US-Präsident in den vergangenen Monaten so vehement gegen die Veröffentlichung der Akten gewehrt, wenn er nicht fürchtet oder fürchten muss, dass er selbst belastet wird?
Wir blicken heute auf ein ekelhaftes Sexsklavennetzwerk von reichen und vielen prominenten Männern. Welche neuen Details bergen diese Akten? Und warum können sie für Donald Trump vielleicht sogar gefährlich werden?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hey, ich bin Marcel und die Epstein-Akten sollen freigegeben werden. Dafür haben das Repräsentantenhaus und der Senat in den USA gestimmt. Und jetzt fehlt nur noch eine Unterschrift von Donald Trump. Wird die wirklich kommen? Oder können ihn die Akten sogar als US-Präsident stürzen? Wir starten auf den Jungferninseln. Genauer auf Little St. James Island, auch Orgy Island genannt. Eine Privatinsel von Jeffrey Epstein. Ein New Yorker Investmentbanker und Multimillionär. Er hat auch Anwesen in New York, New Mexico und in Florida. Er hat auch einen Privatjet. Der heißt Lolita Express. Mit an Bord und in seinen Anwesen sollen oft 11- bis 17-jährige Mädchen gewesen sein, die ihn für Geld erst massiert haben. Das wirft ihm unter anderem die Generalstaatsanwaltschaft der Jungferninseln vor. Zeugen erzählen, dass er die Mädchen eingesperrt und vergewaltigt haben soll. 2008 war Epstein im Gefängnis, weil er eine Minderjährige zu Prostitution gezwungen hat. Er hat einen Deal gemacht und war so nach nur 13 Monaten wieder frei. 2019 wurde er dann nochmal festgenommen. Dieses Mal, weil er hunderte Mädchen missbraucht und an Prominente vermittelt haben soll. Verurteilt wurde er dafür nie, weil er nur einen Monat später in seiner Zelle in Untersuchungshaft tot aufgefunden wurde. Danach wurde nicht weiter ermittelt. Er hat zahlreiche Geheimnisse, Namen, Hinweise mit ins Grab genommen. Doch es gibt Gerichtsakten, Beweismittel aus Hausdurchsuchungen, vielleicht Bilder, Videos und so weiter, von denen ein großer Teil bisher nicht veröffentlicht wurde.
Das sind Akten aus Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein, die ja Mitte der 2000er Jahre schon begonnen haben. Aber hauptsächlich geht es auch primär um diesen großen Fall, der in der Öffentlichkeit sehr viel präsenter ist, um den systematischen Missbrauch von Mädchen und jungen Frauen, die er ja auch an Geschäftspartner, an Freunde vermittelt hat. Das sind riesige Mengen an Dokumenten, an Daten. Das sind Protokolle von Befragungen, das ist Schriftverkehr, Gegenstände, die bei Razzien beschlagnahmt worden sind, Unterlagen der Bundespolizei, FBI, der Staatsanwälte. Wirklich unglaublich große Mengen an Daten und Dokumenten.
Das ist unsere Korrespondentin Anne Reit. Sie beobachtet für uns den Epstein-Fall von Washington aus. Die Freigabe dieser Akten ist in den USA gerade das größte Thema. Sie erklärt uns gleich, warum diese Akten Trump, aber auch anderen Mächtigen gefährlich werden könnten. Aber wer gehört überhaupt alles in diesen mächtigen Kreis aus Nutznießern, Mitwissern und Tätern um Jeffrey Epstein? Das hat sich Wiebke aus dem Unboxing-News-Team angeschaut. Wir haben da einmal seine Komplizin Ghislaine Maxwell.
Genau, das ist seine ehemalige Lebensgefährtin. Ghislaine Maxwell hat 20 Jahre Gefängnis bekommen, unter anderem für Menschenhandel mit Minderjährigen für sexuelle Zwecke.
Und was genau war ihre Rolle bei dem Ganzen?
Es gibt Frauen, die ihr vorwerfen, dass sie auch von ihr missbraucht worden sind, aber in erster Linie soll sie die Opfer angelockt haben. Es gibt da auch Berichte von Frauen, die erzählen eben genau das. Viele davon stammen aus prekären Verhältnissen, hatten also nicht viel Geld oder auch schon Missbrauch erfahren in der Vergangenheit. Und einige wurden dann unter dem Versprechen angelockt, dass sie als Masseurin bei Epstein arbeiten, haben auch Geld bekommen, mussten dann aber mit ihm und zum Teil auch mit anderen Männern Sex haben.
Viel von den Details, die weiß man ja, weil Opfer ausgesagt haben, wirklich über Jahre hinweg viele verschiedene. Und die wahrscheinlich prominenteste Opferstimme ist ja Virginia Jeffrey. Bei ihr ging es auch genauso los.
Genau, sie hat ein Buch geschrieben, was im Oktober erschienen ist, das heißt Nobody's Girl. Konnte sie selber nicht mehr rausbringen, weil sie sich im April das Leben genommen hat. Aber sie schildert darin, was sie erlebt hat. Jeffrey hat, bevor sie bei Epstein war, auf dem Anwesen von Donald Trump in Mar-a-Lago gearbeitet, am Empfang des Barbereichs da. Und von dort hat sie Ghislaine Maxwell weggelockt mit einem tollen Jobangebot, bei dem sie die Welt sehen sollte. Der Presse hat sie gesagt, dass sie in Mar-a-Lago rekrutiert und in eine Welt eingeschlossen wurde, die sie selbst nicht verstanden hat.
I was recruited at a very young age from Mar-a-Lago and entrapped in a world that I didn't understand.
Sie war dann letztendlich mehrere Jahre quasi die Privatsklavin der beiden. Sie hat zwar auch Geld bekommen, aber von Freiwilligkeit kann man da wohl nicht sprechen. Sie hätte eigentlich Hilfe gebraucht, weil sie aus schwierigen Verhältnissen kommt, hat den beiden das auch gesagt und eben auch gesagt, dass sie auf diesen Job hofft als große Chance. Aber genau das hätten sie ausgenutzt.
Instead of them helping, it kind of ticked all the boxes for them to do what they did and get away from it. It was the vulnerability that they looked for in people.
Virginia Giuffre wird nach eigener Aussage über Jahre immer wieder von Epstein und Maxwell vergewaltigt, steht rund um die Uhr zur Verfügung und wird dann auch irgendwann anderen Männern zum Sex angeboten.
Und bei Männern, mit denen sich zumindest Epstein umgeben hat, da nennt sie sogar Namen, ne?
Ja, sie hat zwar vieles anonymisiert im Buch, aber einer, der fällt und von dem man in diesem Kontext immer wieder hört, das ist Andrew Mountbatten Windsor, der Bruder von King Charles. Mhm. Giuffre erzählt hier von dem Tag, als sie ihn kennenlernte.
He danced with me and then we get in the car and Andrew's not in the car with us, he's in the car behind us and Ghislaine tells me in the car that I have to do what I do for Jeffrey for Prince Andrew.
Und mit dem musste Virginia Giuffre laut eigenen Angaben an verschiedenen Orten Sex haben, unter anderem auch auf Jeffrey Epsteins Privatinsel in der Karibik.
Das klingt alles so schlimm, aber wer war da noch so?
Neben Prinz Andrew waren da auch Leute wie der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. Das wissen wir durch die Aussagen der Opfer und eben durch Akten zum Fall Epstein, die schon öffentlich sind. Und es gibt noch andere prominente und superreiche Männer, die Epstein kannten, die teils auch in seinen verschiedenen Häusern waren, zum Beispiel auf Partys. Ich droppe noch mal ein paar Namen, die da gefallen sind. Stephen Hawking, Bill Gates, Michael Jackson, David Copperfield und ja auch Donald Trump. Ob diese Leute dann auch wirklich etwas mit dem Sexhandel und Missbrauch zu tun hatten, das wissen wir nicht.
Aber es ist eben diese Hoffnung da, ne? Diese Epstein-Files, die jetzt veröffentlicht werden sollen, dass die da einfach noch mehr Aufschluss geben.
Ja, und das ist auch nochmal brisant, weil mehrere Opfer von Epstein auch geschildert haben, dass er in seinem Anwesen überall versteckte Kameras hatte. Also er hatte die Taten und die Beteiligten demnach wohl gefilmt. Ob diese Aufnahmen noch existieren, ob sie wirklich Teil dieser Akten sind, die noch zurückgehalten werden, das weiß man bisher nicht.
Genau da erhoffen sich jetzt viele aber neue Details aus diesen Epstein-Files, die jetzt veröffentlicht werden sollen. Stand jetzt, sagt Anne, ist aber schwer zu sagen, wer die überhaupt schon richtig gesehen hat.
Ich bin mir nicht sicher, ob man bei diesem Konvolut an Daten und Material sagen kann, jemand kennt die Akten, also die komplette Lage. Aber allein durch die umfassenden Ermittlungen gibt es natürlich zahlreiche Menschen, die mitunter auch große Teile des Materials kennen und das Justizministerium. Das FBI, zumindest Justizministerin und FBI-Chef, werden sich einen ziemlich guten Überblick verschafft haben über das, was sie da haben. Mhm. Und auch das Weiße Haus, sprich der Präsident, soll gebrieft worden sein. Aber genau wissen wir es nicht.
Mhm. Ich meine, Trump hat ja selbst auch schon gesagt, die Akten wären eigentlich super langweilig.
I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff.
Hat er da vielleicht recht? Weil ich meine, wenn die Akten so brisant wären, dann hätte doch also irgendwie das auch schon passieren müssen. Ne? Ermittlungen, neue Anklagen, Razzien, whatever.
Ja, als das Justizministerium im Frühjahr so eine erste Tranche Akten freigegeben hat, da war das so. Da stellte sich heraus, das sind absolut, wenn man das so sagen kann, langweilige oder nichtssagende Schriftstücke. Aber da passierte dann nichts. Da war nichts drin, was irgendwie griffig war, was zu irgendwas geführt hat. Aber dieses, dann hätte was passieren müssen. Also dieser Verdacht, der nährt ja auch diese ganze Verschwörungserzählung rund um diese Akten, dass es sich eben eigentlich um einen Komplott der Mächtigen handelt, die jetzt alles vertuschen. Also das führt diese Verschwörungserzählung fort.
Und da heißt ja eben immer, Trump persönlich ist auch der da das nicht freigeben will. Ist das so oder sind da einfach noch mehr Beteiligten? Das entscheidet nicht er allein.
Ja, der Präsident hat schon persönlich blockiert und er hat es blockieren lassen. Zum Beispiel von Mike Johnson, das ist der Sprecher des Repräsentantenhauses. Der hatte die Abgeordneten sogar früher in die Sommerpause geschickt, um eine Abstimmung zu verhindern. Aber Trump selbst hat auch bis zuletzt versucht, auf die republikanischen Abgeordneten, die die Freigabe unterstützt haben, massiv Druck auszuüben, hat sie öffentlich beschimpft, bis hin öffentlich mit ihnen gebrochen. Aber am Ende eben, muss man sagen, ohne den von ihm gewünschten Erfolg.
Okay, das ist schon krass, ne? Weil du hast es gerade schon gesagt, im Wahlkampf hat er noch groß gesagt, ja, wir geben das Zeug frei.
Yeah, it's very interesting, isn't it? But yeah, I'd be inclined to do the Epstein, I'd have no problem with it.
Und dann hat er nur kurz danach wieder einen Rückzieher gemacht und gesagt, nee, will ich doch nicht freigeben, ist alles nur ein Hoax von den Demokraten.
So what they're trying to do with the Epstein hoax is get people to talk about that instead of speaking about the tremendous success like ending 7 wars. The greatness of our country and the success that we're having. And that's what I want to talk about. That's what we should be talking about, not the Epstein hoax.
Warum dieses Hin und Her? Also wovor hat er Angst?
Ja, das ist zumindest für die Demokraten und auch für die interessierte Öffentlichkeit und wahrscheinlich auch für einige Republikaner inzwischen die große Frage, warum hat sich der US-Präsident in den vergangenen Monaten so vehement gegen die Veröffentlichung der Akten gewehrt, wenn er nicht fürchtet oder fürchten muss, dass er selbst belastet wird? Ne, bislang gibt es auch aus dem Konvolut an Schriftstücken aus dem Nachlass keinen Beweis dafür, dass Donald Trump am Missbrauch beteiligt war, aber es gibt doch mehr und mehr Hinweise und Andeutungen, dass er mehr wusste, als er bisher eingeräumt hat. Er soll ja, Medienberichten zufolge zumindest, von der Justizministerin von Pam Bondi darüber informiert worden sein, dass er in bislang unveröffentlichten FBI-Dokumenten genannt wird. Das ist natürlich kein Beweis für ein Fehlverhalten, aber es erklärt vielleicht im Rückblick sozusagen diesen recht abrupten Kurswechsel in der Außenkommunikation ja von ihm, aber auch von der Justizministerin und vom FBI-Chef, die nach der Freigabe der ersten Tranchen dann plötzlich diesen Rückzieher gemacht haben und öffentlich verkündet haben, hier gibt's doch nichts zu sehen, das war's.
Ein bisschen sus. Aber dann schauen wir doch mal, was Donald Trump und Jeffrey Epstein so miteinander zu tun hatten. Wiebke hat mal in der gemeinsamen Vergangenheit der beiden gegraben.
Man weiß, die beiden haben in Florida ziemlich nah beieinander gewohnt. Und zum Beispiel Virginia Giuffre, von der ich vorhin schon erzählt habe, die hat ja ursprünglich mal bei Trump gearbeitet und wurde von da dann rübergeholt. Also die beiden kannten sich auf jeden Fall. Es gibt auch Videoaufnahmen bei Partys von den beiden aus den 90ern.
Wir haben jetzt auch immer wieder diese Briefe und E-Mails irgendwie, die rumgehen. Auf TikTok sind auch irgendwie immer wieder Sachen unterwegs. Und das ist aus den bisher veröffentlichten Epstein-Akten. Und da taucht der Name Donald Trump auch immer wieder auf, ne?
Ja, laut Gerichtsprotokollen ist Trump mindestens 7-mal in Jeffrey Epsteins Privatjet mitgeflogen. 2002 hat er Epstein in einem Interview einen großartigen Mann genannt und hat dann auch sowas gesagt, wie dass Epstein schöne Frauen genauso mögen würde wie er und dass es auch eher jüngere Frauen sind. Epstein hat gesagt, dass er 10 Jahre lang Trumps bester Freund war.
Aber inzwischen distanziert sich Trump ja von ihm.
Genau, es soll 2004 einen Streit gegeben haben, da ging es um eine Immobilie. Und als Präsident hat Trump sich dann 2019, also in seiner ersten Amtszeit, nochmal deutlicher von Epstein distanziert und gesagt, dass er von dem Missbrauch nichts wusste und dass er eben wegen des Streits auch ganz lange nicht mehr mit ihm gesprochen hatte.
Aber da sagt eben Epstein was ganz anderes.
Genau, also der ist ja inzwischen tot, aber hat kurz vor seinem Tod 2019 einem Journalisten erzählt, dass Donald Trump auf jeden Fall davon gewusst habe und dass er Ghislaine Maxwell auch gebeten habe, damit aufzuhören. Und letzte Woche sind ja nochmal Dokumente bekannt geworden, die auch wieder die Frage aufwerfen, ob Trump mehr gewusst hat, als er sagt. Das sind Mails, die Jeffrey Epstein an Ghislaine Maxwell geschrieben hat. Und da steht unter anderem, dass Trump mal mehrere Stunden mit jemandem in seinem Haus verbracht haben soll, also in Epsteins Haus. Mhm. Wer genau jemand ist, das wissen wir nicht, weil der Name geschwärzt ist. Konkrete Straftaten sind Trump bisher aber nicht nachgewiesen worden.
Trotzdem hat er sich als Präsident massiv gegen die Veröffentlichung gewehrt. Dann Kehrtwende jetzt am Wochenende. Trump hat nichts mehr gegen die Freigabe. Es gab auch eine Petition, die Druck gemacht hat.
Naja, das war sozusagen die Erkenntnis von Donald Trump, dass er diese Abstimmung nicht wird verhindern können. Bei der Petition, die die Abstimmung ins Rollen gebracht hat, haben zwar nur 4 Republikaner mitgemacht ursprünglich oder 4 haben sie initiiert, aber es hat sich eben abgezeichnet, dass sehr viel mehr Abgeordnete seiner Partei bereit sein würden, für die Freigabe dieser Akten zu stimmen. Abgeordnete, die in ihren Wahlkreisen auch massiv unter Druck sind, endlich dieses Wahlversprechen einzulösen, in dem Fall für mehr Transparenz zu sorgen. Mhm. Also hat der Präsident dann am Ende sozusagen die Flucht nach vorne angetreten, nach dem Motto, ich habe nichts zu verbergen, dann gebt die Akten halt frei und dann können wir uns endlich den wichtigen Themen zuwenden. Das ist sein Wunsch, seine Hoffnung, Haken hinter, weitergehen.
Das ist genau das, was jetzt passiert ist heute Nacht. Das Repräsentantenhaus und der Senat, die haben für die Freigabe gestimmt. Es fehlt jetzt nur noch eine Unterschrift von Trump. Kann der jetzt mal irgendwie einen Rückzieher machen? Oder wäre das einfach, weiß nicht, sein politischer Tod, weil ihm dann wirklich die MAGA-Leute auch endgültig aufs Dach steigen?
Also theoretisch könnte er einen Rückzieher machen, ein Veto einlegen, aber das wäre nicht lange haltbar bei einer fast einstimmigen und im Senat ja einstimmigen Zustimmung für diese Freigabe. Ja. Und er hat zuletzt auch in Aussicht gestellt, dass er unterschreibt, weil er sonst, du sagst es, gegenüber seiner Basis tatsächlich arge Erklärungsnot hätte. Schon jetzt gibt's Risse. Seine eigentlich super loyale Unterstützerin Marjorie Taylor Greene hat die Freigabe ja federführend unterstützt, stand auch gestern jetzt an der Seite der Opfer, musste sich vom Präsidenten als Verräterin beschimpfen lassen. Und die hat gestern öffentlich gesagt, dass das eines der zerstörerischsten Ereignisse für MAGA war, nämlich zu sehen, wie der Mann, den sie so lange unterstützt haben, sich jetzt lange gegen diesen Gesetzentwurf ausgesprochen hat.
Wenn die Akten jetzt veröffentlicht oder freigegeben werden, also was heißt das genau? Wer bekommt die? Ermittler, Gerichte, wir, die Öffentlichkeit und Medien?
Ja, die Akten werden öffentlich zugänglich gemacht. Die Dokumente zum Beispiel, die im Frühjahr öffentlich gemacht wurden, kann man auf der Seite des Justizministeriums abrufen. Aber das sind Dokumente, die ja dann nicht unbedingt in einem Kontext stehen. Also die muss man sichten, die muss man einordnen, die muss man interpretieren. Und das wird dann wahrscheinlich das nächste Kapitel sein, weil es natürlich auch viel dann um die Deutung dessen geht, was wir da lesen.
Wenn jetzt irgendwie belastendes Material über einzelne Personen auftaucht, welche rechtlichen und politischen Folgen könnte das haben? Auch für Trump, ne? Der hat ja keine Immunität für private Angelegenheiten.
Ja, das werden tatsächlich Gerichte klären müssen, also die dann die Mitwisserschaft, vor allem die Mittäterschaft natürlich zu bewerten haben. Opfervertreter haben schon früh dazu aufgerufen, dass alle, die sich beteiligt haben, die Taten unterstützt oder begünstigt haben, vor Gericht gestellt werden müssen. Aber wir haben ja auch bisher beobachten können, dass Menschen auch ohne Gerichtsprozess, auch ohne Verurteilung, ja, gewissermaßen gesellschaftlich zu Fall gebracht wurden. Zum Beispiel Andrew Mountbatten-Windsor, nun ohne Prinzentitel, oder hier in den USA der ehemalige Finanzminister Summers, der nachdem publik wurde, dass er in diesen Epstein-Files eine Rolle spielt, dass er einen sehr engen, freundschaftlichen Schriftverkehr mit Epstein hatte, sich jetzt von allen öffentlichen Pflichten zurückgezogen hat.
Wir haben ja jetzt eben schon in den letzten Wochen und auch sonst einfach immer wieder so Schnipsel mitbekommen. Ne? Dieser Brief von Trump damals zum Geburtstag, dann gibt es E-Mails und so weiter. Wenn da jetzt noch neue belastende Details über ihn rauskommen, was kann das politisch für ihn bedeuten da drüben in den USA als Präsident?
Na, das hat schon Potenzial, ihm gefährlich zu werden, wenn wir uns anschauen, wie die Epstein-Akten für die eigene Bewegung wichtig sind. Also wenn sich nun herausstellt, dass der Präsident, Ihr Präsident, ein Protagonist dieser Verschwörung ist, wenn man in der Erzählung bleibt, dann hat das natürlich Sprengkraft. Aber dafür müssten die Details wirklich sehr stark belastend sein und wenig interpretierbar sein. Denn bislang gibt es im MAGA-Lager immer noch viele, die seine Sicht der Dinge unterstützen. Also dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und dass das alles sozusagen eine Schmierenkampagne der Demokraten ist, die Trump mit in den eigenen Sumpf sozusagen ziehen wollen.
Was glaubst du, wie lange wird das jetzt dauern, bis wir wirklich wissen, was ist Sache?
Das ist wirklich schwer zu sagen, weil selbst wenn der Präsident unterschreibt, dann müssten in der Theorie die Akten binnen 30 Tagen freigegeben werden. Das steht in diesem Gesetz. Es gibt aber Ausnahmen. Und die Justizministerin kann zum Beispiel Material ausnehmen, das eine aktive Bundesuntersuchung oder laufende Strafverfolgung gefährden würde. Und da wird es interessant, weil der US-Präsident erst vor wenigen Tagen Ermittlungen veranlasst hat, unter anderem gegen den früheren Präsidenten Bill Clinton, also gegen demokratische Politiker, die auch Teil dieser Epstein-Akten sind, die mit Epstein bekannt waren, das wissen wir. Aber das soll jetzt sozusagen ermittelt werden. Und es könnte also sein, das fürchten die Initiatoren der Freigabe, dass das Justizministerium eben mit Verweis auf laufende Untersuchungen auch andere brisante Akten dann zurückhalten könnte. Und wir haben bislang vom Justizministerium auch noch nicht gehört, wie es sich verhalten wird und will.
Es bleibt also auf jeden Fall spannend und mit der Freigabe ist die Geschichte um die Epstein-Files und was da dran hängt noch nicht zu Ende, so wie ich das raushöre.
Nee, ganz bestimmt nicht.
Das war Unboxing News für heute. Monika Ahrens, Wiebke Dumpe, Ingo Rockenberg, Alex Dojanow und Marcel Bohn haben für euch die Folge gemacht. Falls es euch mit dem Thema sexueller Missbrauch und Gewalt nicht gut geht oder ihr selbst irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht habt, redet mit jemand. Wir empfehlen dafür auch immer die anonymen Angebote wie die Nummer gegen Kummer oder die Hotline Gewalt gegen Frauen. Einfach anrufen, kostet nichts und die wissen dort immer, wie sie euch helfen können. Wenn euch unser Podcast gefällt, bewertet uns gern bei Spotify und teilt die Folge mit euren Friends, die sich die Folge unbedingt anhören müssen. Morgen gibt's dann die nächste Folge von uns. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.